ihm um mehr als unsere körperliche Gesundheit, unser Wohlbefinden. Es geht ihm auch um unsere Seele und dass es uns auch in der Seele wohl geht. Es geht ihm auch, dass wir ihn kennen und in enger Beziehung zu ihm leben. Amen. Ja, wir werden gleich auch noch Zeugnisse hören von denjenigen, die sich taufen lassen wollen. Aber ich möchte jetzt die Kinder doch schon entlassen in den Kindergottesdienst. Sie freuen sich schon drauf und ne, sie sind schon ganz gespannt und aufgeregt. Jesus, wir segnen unsere wunderbaren Kinder. Während sie jetzt in den Kindergottesdienst gehen, wir beten, dass du bei ihnen bist, dass sie dir begegnen, dass sie Erfahrungen mit dir machen, dass sie dich kennenlernen, immer mehr und immer besser. Wir segnen auch die wunderbaren, wertvollen Kindermitarbeiter, die sich investieren in das Leben der Kinder. Amen. Halleluja. Ja, die Teenager bleiben heute mit uns, gehen also nicht in ihren Gottesdienst. Ersten Sonntag im Monat bleiben sie immer bei uns. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, bevor wir gleich die Täuflinge hören und ihre Erlebnisse mit Jesus und was sie denn dazu bewegt hat, diesen Schritt jetzt zu gehen und sich taufen zu lassen, möchte ich erst noch einmal auf das Thema Taufe zu sprechen kommen. Und die Bedeutung der Taufe, die Wirksamkeit, die Kraft der Taufe nochmal von der Bibel her erläutern. Letzten Sonntag habe ich eigentlich schon darüber gesprochen, wie das Reich Gottes zu uns gekommen ist durch Jesus Christus und wie heute das Reich Gottes zu uns kommt. Ihr erinnert euch daran, die da waren, dein Reich komme, war das Thema. Und das Reich Gottes ist gekommen durch Jesus Christus. Aber da war ein Mann vor Jesus Christus, der ein Wegbereiter war für Jesus. Das war Johannes, der Täufer. Und in Matthäus Kapitel 3 können wir das lesen, gleich ab dem ersten Vers. Um diese Zeit fing Johannes, der Täufer, an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Also seine Predigt war, kehrt um, kehrt zu Gott um, denn das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe. Und während er so Buße predigt, Umkehr predigt und ruft, zu Gott zurückzukehren, kommt Jesus. Johannes sagt hier in Vers 11, Matthäus Kapitel 3, Vers 11, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Das ist die Bedeutung der Taufe bei Johannes. Er taufte die Menschen mit Wasser, und zwar diejenigen, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Aber er hat auch gesagt, doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die erste Bedeutung von Taufe ist hier in Vers 11 beschrieben, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Das ist die Taufe der Umkehr, die Taufe der Buße. Und in dem Römerbrief können wir das auch nochmal nachlesen, denn Paulus bestätigt das auch, der das selbst von Jesus Christus empfangen hat. In Römer Kapitel 6, Verse 3 und 4 steht das geschrieben. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ich will das mit eigenen Worten nochmal wiedergeben. Paulus sagt hier, ist euch das denn nicht klar? Mit Jesus Christus sind wir in der Taufe gestorben für das alte Leben. Wir haben dem alten, sündigen Leben den Rücken zugekehrt. Das ist Vergangenheit. Und in der Taufe werden wir begraben. Das alte Leben wird begraben in der Taufe. Taufe bedeutet das Einssein mit Christus in seinem Tod. Er nahm unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, unser altes, selbstsüchtiges Leben auf sich und hat es ans Kreuz getragen. Er hat bezahlt für unsere Schuld. Amen. Und in der Taufe wird dieses alte Leben abgelegt. Es wird begraben. Und in der Taufe auferstehen wir mit Christus zu einem neuen Leben. Amen. Das ist das, was wir gelesen haben, und das ist das, was auch Johannes der Täufer schon gepredigt hat. Der Sünde, dem selbstsüchtigen Leben, den Rücken kehren und ein neues Leben mit Gott leben. Hat Jesus das nötig gehabt? War Jesus in Sünde? Musste er dem sündigen Leben erst den Rücken kehren und zu Gott umkehren? Nein. Und deswegen war Johannes der Täufer auch so irritiert, als Jesus zu ihm kommt und sich taufen lassen möchte. Wir lesen mal weiter und sehen wir hier in Vers 13. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagt er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jesus hat sich taufen lassen, weil alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt werden muss und soll. Oder mit anderen Worten, es muss sein, wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Was ist denn diese Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus zur Erfüllung kommt? In der Taufe können wir das sehen, als Jesus sich taufen lässt. Und das ist nämlich die zweite und ganz wichtige Bedeutung von Taufe. In der Taufe sehen wir, dass Jesus diese Gerechtigkeit zugesprochen wird. Von seinem himmlischen Vater. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. In der Taufe wird die neue Identität besiegelt, die wir durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Jesus hat diesen Zuspruch gehört. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe Freude an dir. Noch bevor er irgendetwas Großartiges vollbracht hätte, noch bevor er den Erlösungsplan ausgeführt hat, spricht der Vater ihm zu, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Sobald ein Mensch zu Gott umkehrt, erlebt er dieses Wunder der Wiedergeburt. Der Geist Gottes wirkt dieses Wunder. Wir werden zu einer neuen Schöpfung wiedergeboren. Und noch bevor wir irgendwelche große Sachen für Gott irgendwie vollbringen, bevor wir unser Leben irgendwie verändern und auf die Reihe kriegen, empfangen wir schon diesen Zuspruch. Empfangt ihr diesen Zuspruch. Du bist mein geliebter Sohn Ralf und ich habe Freude an dir, möchte dir dein himmlischer Vater heute in der Taufe zusprechen. Du bist mein geliebter Sohn Bo und ich habe Freude an dir. Das will dir Gott, der himmlische Vater, heute in der Taufe zusprechen. Und das kannst du auch hören. In deinem Geist, in deinem Herzen kannst du das wahrnehmen. Gott hat Freude an mir. Ich bin angenommen. Ich bin sein Kind. Er hat mich für gerecht erklärt. Nicht meine Leistung, nicht dass ich mich mit großer Mühe selbst verändert hätte, sondern er hat mich verändert. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mir neues Leben gegeben. Und er sagt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gerecht gesprochen. Was passiert denn noch bei der Taufe? Schon bei der Taufe Jesu können wir das sehen. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf Jesus. Und er wurde mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte er dann später seinen Dienst auf der Erde tun. Und das ist auch das, was bei der Taufe geschieht. Ihr empfangt die Kraft des Heiligen Geistes, um dieses neue Leben mit Gott auch leben zu können. Denn wir leben in einer Welt, wo es viele Kämpfe und Widersprüche gibt. Wir leben in einer Welt, wo der Teufel regiert und uns rauben möchte aus der Hand Gottes, der unser Leben zerstören will. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns befähigt, siegreich zu sein gegen Sünde, gegen Anfechtungen und ja, siegreich zu sein, ein Licht für Gott in dieser Welt zu sein. Amen. Und das geschieht in der Taufe. Und bevor ich dann weiter nach der Taufe nochmal über ein siegreiches Leben mit Gott spreche, darüber, wie wir in Anfechtungen siegreich sein können, möchte ich jetzt erst zur Taufe mit euch kommen und euch nach vorne rufen und einladen, dass ihr euer Zeugnis weitergebt. Wie habt ihr Jesus erlebt, nämlich diese Umkehr vom alten, sündigen Leben hin zu Christus, Bekehrung, ne? Dieses Wunder der neuen Geburt, ein neues Leben mit Gott hat angefangen. Und ja, wie das bei euch war und ja, auch nochmal, warum wollt ihr euch taufen lassen? Welche Bedeutung hat das für euch, dass ihr einfach mal mitteilt? Kommt doch beide gerade nach vorne. Ja, Ralf, du warst letzten Sonntag hier und warst so von der Predigt durch Gottes Geist so angesprochen und bist dann auch gleich geblieben zum Taufgespräch und hast dann gesagt, ich spüre, dass es dran, Gott ruft mich, Gott zieht mich und ich will feste Sachen machen mit Jesus und ihm nachfolgen. Wirklich mit Tränen in den Augen und man konnte das spüren, wie Gottes Geist da in deinem Herzen was getan hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr so, wie war dein Weg ohne Jesus zu Jesus hin und wie stellst du dir das mit Jesus weiter vor? Ja?
Okay. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ich möchte ganz gerne ein Stück aus meinem Leben erklären und wie es dazu gekommen ist, dass ich zu Gott gekommen bin, dass Gott mich jetzt berührt hat in den letzten Sonntag. Und ja, ich lese euch mal ein bisschen aus meinem Leben vor. Im März 1968 wurde ich als drittes Kind in Duisburg-Rheinhausen geboren. Als ich 4 Jahre alt war, heiratete meine Mutter neu und ich bekam einen viel älteren Stiefbruder dazu. Dieser missbrauchte mich 6 Jahre lang. Diese Zeit war für mich die Hölle. Zumal meine Mutter nicht glauben wollte, was ich ihr dauernd sagte. Ich erzählte es ihr 1000 Mal bestimmt, dass mein Bruder Ernst, mein Stiefbruder Ernst, mich ständig wehtat, Ich wusste doch nicht zu diesem Zeitpunkt, was da mit mir passierte und was das zu bedeuten hatte. Mit 11 Jahren fing ich dann an, zum ersten Mal an, mich mit Alkohol zu betäuben. Nur im Vollrausch war ich in der Lage, dann den ganzen Horror zu vergessen. Mit 14 Jahren kam dann noch der Konsum von Cannabis dazu. Und 2 Jahre später hing ich dann an der Nadel. Entweder ignorierte mein Stiefvater, den ich auch Eisblock nannte, weil er überhaupt keine Gefühle zeigte, oder es war ihm egal, was wohl eher der Fall war. Er nannte mich damals schon immer ein Versager, was ich dann auch irgendwann selbst glaubte. Dennoch schaffte ich meinen Hauptschulabschluss und sogar die Lehre als Maler und Lackierer. Während dieser Zeit nahm ich keine Drogen, jedoch der Alkohol war mein täglicher Begleiter. Erst nach der Bundeswehrzeit entschloss ich mich für eine Langzeittherapie. Ich konnte 20 Jahre lang den Missbrauch aus meinem Kopf nicht rausbekommen und vergessen. Ich konnte ihn vergessen, allerdings nur mit Alkohol. Erst in der Therapie kam alles wieder hoch, was mich fast um den Verstand brachte. Nach der Therapie kam ich zum ersten Mal mit Gott in Kontakt. In Lüdenscheid bei Walter Heidenreich begab ich mich in Jesus Hände. Erst vor 3 Wochen habe ich Gott sei Dank nur die richtige Gemeinde gefunden. Ich fühle mich hier richtig wohl und verstanden, um den letzten Schritt der Taufe zu begehen. Amen.
Amen. Ich glaube, dass Jesus hier heute zuspricht, du bist mein geliebter Sohn. Und das, was da passiert ist in deinem Leben, das hat mir genauso wehgetan. Aber ich bin groß genug und mächtig genug, dich von all den bösen Erinnerungen und Erfahrungen zu heilen und wieder aufzubauen. Ich bin da für dich. Vertrau meiner Gnade. Das ist, was Gott dir zuspricht. Erzähl mal, wie es bei dir ist und wie du zu der Entscheidung gekommen bist.
Also Gott kennengelernt habe ich durch meine Mutter und erst richtig in den Glauben gekommen bin ich durch meinen Vater und durch meinen Bruder Aaron. Ich bin ein bisschen nervös halt. Jedenfalls überzeugt hat mich vor allem, dass Gott Blinde wieder sehen lassen hat und Gelähmte laufen wieder lassen hat. Und das stärkt halt meinen Glauben an Gott. Und ich bin der festen Überzeugung auch, dass es ihn gibt und dass in der Bibel mir fehlen die Worte gerade.
Ja, und du hast die feste Entscheidung getroffen, jetzt dein Leben mit Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn zu gehen.
Ein sinnfreies Leben möchte ich halt führen mit Gott.
Amen.
Amen. Amen.
Bleib mal hier. Ja, genau. Giovanni? Ja, bevor ihr jetzt gleich ins Wasser geht und euch taufen lasst und wirklich dieses Wunder auch nochmal wirklich erlebt, was ich gerade auch erklärt habe, diesen Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir, die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes, um ein neues Leben mit Gott jetzt zu leben, möchte ich euch auch den Taufvers noch zusprechen. Und zwar habe ich dafür auch gebetet und Gott gefragt, gib mir bitte einen Taufvers für jeden, der ein ganzes Leben lang von Gott her euch begleiten wird. Und ich habe für dich, Ralf, Lukas 11, Vers 36, wo geschrieben steht, wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Ich glaube, dass Gott alle Bereiche deines Lebens durchdringen möchte und dich ja zu einem hellen Licht für ihn macht. Und nun auf der Grundlage deines Zeugnisses, komm und lass dich taufen.
aufgrund deines Zeugnisses taufe ich dich in den Tod und die Auferstehung Jesu hinein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Halleluja! 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 Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, der dich begleiten wird. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ich glaube, dass Gott dich zu seinem Freund erwählt hat und du nimmst ihn ernst. Und du wirst noch entdecken, was er alles mit dir vorhat. Komm und lass dich taufen.
Ja, los geht's.
Oh. Ja, ich taufe dich im Namen Jesu, in seinen Tod und die Auferstehung, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Halleluja. Christus, als Gottes Sohn, unseren Erlöser und Herrn unseres Lebens, werden wir wiedergeboren zu einem neuen Leben. Und wir sind nun Bürger des Reiches Gottes. Der Himmel öffnet sich, als Jesus sich taufen lässt, und Gottes Gegenwart kommt zu den Menschen. Dieser Zuspruch: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Himmel und Erde berühren sich. Das Reich Gottes bei den Menschen. Und das geschieht, wenn wir Jesus als den Erlöser annehmen, wenn wir uns taufen lassen. Doch dann müssen wir feststellen, dass wir doch in dieser Welt leben. Und in dieser Welt gelten ganz andere Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten als im Reich Gottes. Es gibt nur zwei Königreiche. Manche denken, es würde drei geben. Das Reich Gottes, das Reich der Finsternis und das neutrale Reich, wo ich mich befinde. Aber es gibt keine neutrale Zone. Es gibt entweder das Reich Gottes oder das Reich der Finsternis. Und so stehen wir in einem Spannungsfeld und in einer Auseinandersetzung. Auch bei Jesus war es so, dass gleich nachdem er sich hat taufen lassen, Anfechtungen gekommen sind. Glaubensprüfungen, Versuchungen. Gott, der Vater, hat nicht alle Versuchungen zurückgehalten, sondern hat auch zugelassen, dass Versuchungen kommen. Denn Jesus hatte ja jetzt auch die Kraft des Heiligen Geistes, um den Versuchungen zu widerstehen. Amen. Und so leben auch wir in einer Welt, wo es viele Versuchungen, Prüfungen, Anfechtungen gibt. Aber das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes haben wir alles, was dazu nötig ist, um Widerstand zu leisten und um siegreich aus den Anfechtungen hervorzugehen. Und wenn wir in den Anfechtungen den Sieg Jesu davontragen, dann werden wir noch stärker im Glauben und in der Beziehung mit Gott. Amen. Ich habe dem Björn an der Technik gesagt, heute darfst du mich mal ärgern. Und du darfst irgendein nerviges Lied gleich einlegen. Also das ist ungefähr so, ja? Wir singen zusammen. Komm, lass uns das mal zusammen tun. Wir stehen vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für
Opam Gangnam Style.
Wir stehen
Gangnam Style.
Wir haben uns hingegeben. Wir gehören dir. Wir stehen vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben
Najanu namekida saru hanka sana he Kopishi kido chane wansha dario sana he Bami omyom sinjari tomto barina sana he
Amen. Das war ein Experiment. So ungefähr sieht es aus in dieser Welt. Wir singen ein neues Lied aus unserem Herzen und wir sagen, Jesus, wir gehören dir. Wir stehen vor dir mit erhobenen Händen. Hier, wir sind dein. Und da kommen diese Anfechtungen, die Welt, die auf uns eindringt und die hat eine ganz andere Melodie. Gangnam Style oder Jingle Bells oder irgendwas, ich weiß es auch nicht. Aber nur dann, wenn wir uns auf die innere Stimme des Heiligen Geistes und auf das Lied, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, konzentrieren, werden wir das überwinden. Amen. So wie jetzt, ihr habt gemerkt, ne? Es wird schwieriger, dieses Lied zu singen, wenn diese anderen Stimmen und Geräusche auf uns einströmen. Aber wir haben durchgehalten. Amen. Und wir haben lauter gesungen und wir haben stärker gesungen und Björn musste aufgeben. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Oh ja. Genau. Guckt mal, bei Jesus war es auch so. Hier. Gleich nach seiner Taufe, Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 3, der letzte Vers, da steht noch, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und der nächste Vers, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Oh, der Heilige Geist war sogar dabei und hat ihn geführt, aber in die Wüste, wo Anfechtungen waren, wo Prüfungen waren. Also nicht in Watte gepackt und irgendwie so schön geschaukelt, sondern da kam dann die Konfrontation. Wüste. Und was war da? Lass uns zusammen lesen. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Also Jesus hat gefastet. Und Fasten ist ja dazu da, dass wir auf bestimmte Dinge, auf Nahrung oder auf andere Dinge, die uns so sehr beschäftigen, verzichten, um uns ganz auf Gott auszurichten. Und Jesus hat so 40 Tage die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gesucht. Und so in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das war eine ganz besondere Zeit der geistlichen Zurüstung für den Dienst, der jetzt anstand. Doch dann in Vers 3 lesen wir, da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Das ist die erste Anfechtung. Jesus hat Hunger, also körperliche Anfechtung ist da, ne? Und der Teufel kommt, und als erstes will er die Identität Jesu in Frage stellen. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du ein Kind Gottes bist, ja dann mach doch mal. Dann mach doch mal Brot aus diesen Steinen. Dann beweis das doch mal. Dann versorg dich doch mal selber jetzt mit dem, was dein Körper gerade braucht. Wie hat Jesus reagiert? Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Amen. Jesus wusste, kannte eine andere Nahrung. Die Nahrung des Wortes Gottes. Die Nahrung, dass Gott geredet hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Jesus wusste, Gott ist mein Vater und er ist mein Versorger. Auch in die körperlichen Bedürfnisse unseres Lebens möchte Gott unser Versorger sein. Amen. Paulus sagt in Philipper Kapitel 4, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Durch Jesus Christus. Und dabei geht es um Engpässe im Leben. Er sagt, ich kann auch mal durch Engpässe gehen und ich kann auch hungern. Aber ich werde mich von Gott nicht lossagen. Was für körperliche Versuchungen können es noch sein? Das können Begierden des Fleisches sein. Begierden des Fleisches, die zu sexueller Unmoral führen wollen. Aber dann zu sagen, nein, Gott ist mein Versorger und bei ihm werden alle meine körperlichen Bedürfnisse auch gestillt. Und alles soll in der Reinheit Gottes geschehen. Es gibt eine göttliche Ordnung. Ich lebe jetzt in seinem Königreich. Ach, es kann so viele verschiedene Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse geben. Auch gesunde Ernährung, ne? Kann eine Versuchung sein, sich mit ungesunden Sachen und so weiter. Und da kannst du auch widerstehen, indem du sagst, Gott, du gibst mir die Kraft, mich gesund zu ernähren. Suchtverhalten zu überwinden. Gott gibt uns die Kraft, Suchtverhalten zu überwinden. Es gibt körperliche Suchtbindungen. Es gibt natürlich auch seelische, aber es gibt auch körperliche, wo man ohne dieses Betäubungsmittel oder Vergnügungssucht, wo man nicht mehr davon leben kann, ohne nicht leben kann, weil man so gebunden ist, körperlich süchtig ist. Gott möchte alle Bedürfnisse stillen auf gesunde Art und Weise. Amen. Also es gibt so viele verschiedene Anfechtungen. Ich könnte jetzt lange darüber reden, habe aber nicht lange Zeit. Also es gibt die körperliche Versuchung, die auf uns einströmt. Dann geht es weiter. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Hier ist eine emotionale Anfechtung, emotionale Versuchung. Noch einmal geht es um die Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, ja dann, warum bist du hier so einsam und alleine? Wo bleibt diese Anerkennung? Komm. Mach mal ein Wunder, spring mal von oben und dann, es steht doch in der Bibel, steht doch in der Schrift, dass Gott seine Engel senden wird. Hier, stell dich mal selber da, mach mal so ein Ding. Wo? Jerusalem, da wo die Menschen sind. Von oben runterspringen, so, mach mal hier den Superman. Ne? Beweis mal, wer du bist und hol dir die Anerkennung. Das sind auch Versuchungen in unserem Leben. Da, wo wir die Bedürfnisse unserer Seele, das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Gemeinschaft an falschen Quellen versuchen zu stillen. Irgendwie etwas tun, um uns darzustellen, um Lob und Anerkennung dann zu kriegen. Oder so viele andere Dinge kann es geben. Versuchen, cool zu sein. Die Teens sind heute auch unter uns, ne? So, um dazu zu gehören, versuchen cool zu sein und dann anzufangen mit Zigaretten rauchen, anzufangen mit irgendwie andere schlecht machen, um selbst cool dazustehen. Es gibt solche Versuchungen in unserem Leben, aber das passt nicht zu Gott und seinem Königreich. Wie hat Jesus diese Versuchung abgeschmettert? Wollen wir mal schauen? Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Rebelliere nicht gegen Gott. Fordere ihn nicht heraus. Gott wird dir alles das geben, was du wirklich brauchst. Bei ihm wird deine Einsamkeit gestillt. Bei ihm findest du Anerkennung und Wertschätzung, nach der deine Seele sich sehnt. Du musst nicht irgendwie zu der oder der Clique gehören und nicht irgendwie versuchen, cool zu sein, sondern du kannst bei Gott die Anerkennung für deine Seele suchen. Er macht dir stark, mit dir stark. Amen. Du kannst dich zu denen stellen, die an der Seite sind und die abgelehnt werden, weil du hast den Christus in dir. Amen. Du hast die Anerkennung bei Gott gefunden. Und dann geht es schließlich um eine dritte Anfechtung, eine geistliche Anfechtung. Körperlich, seelisch, emotional und jetzt geistlich. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Jetzt will der Teufel Anbetung. Und so versucht der Teufel auch uns oft zu verführen, wegzuführen. Alle Reiche dieser Welt will ich dir geben. Komm, jage nach Geld, nach Reichtum, nach Position, nach Macht. Bete mich an, den Mammon oder irgendwelche andere Dinge im Leben, die zum Götzen werden. Versteht ihr? Immer wenn irgendetwas anderes an die Stelle Gottes kommt und uns wichtiger wird als Gott, ist es ein Götze. Und so versucht der Teufel, Jesus wegzubringen von der wahren Anbetung. Jesus hat den Vater angebetet. Der Vater war seine Kraftquelle. Der Heilige Geist, der ihn geführt und geleitet hat. Aber der Teufel will ihn wegbringen und sagen, komm, bete mich an. Und du kriegst das, du kriegst das, du kriegst alles, was du willst. Und Jesus war wachsam und er konnte widerstehen. Jetzt aber ganz entschlossen. Scher dich fort hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Amen. Wenn wir in Anfechtungen widerstehen, weil Gott unsere Quelle des Lebens ist, sowohl für die körperlichen Bedürfnisse und alles in Gottes Ordnung kommt, ne? In Gottes gesunden Umgang mit dem Körper und alles, was dazu gehört. Wenn wir den Anfechtungen widerstehen und im seelischen, emotionalen Bereich Gott an die erste Stelle kommt und er unsere Bedürfnisse ausfüllt, wir bei ihm Anerkennung finden, wir bei ihm Geborgenheit finden und wenn wir dann auch uns nicht verführen lassen von irgendwelchen Dingen, die uns zum Götzen werden wollen, sondern Gott allein die Ehre geben, ihn anbeten, dann erleben wir auch, dass die Engel Gottes kommen und uns dienen. Wie hier geschrieben steht, die Engel Gottes kamen und sie sorgten für ihn. Gott will unser Versorger sein. Körperlich, wir brauchen keine Angst zu haben vor Engpässen. Emotional, er will den Durst unserer Seele auch stillen. Und auch geistlich, ihn wollen wir anbeten. Amen. Und bei ihm finden wir alles, was wir brauchen. Er sorgt dann für uns, er sendet seine Engel. Wir werden nicht vernachlässigt werden. Gott ist da, spätestens rechtzeitig. Manchmal haben wir das Gefühl, so in Engpässen, wo ist denn jetzt Gott? Gott ist da, spätestens rechtzeitig. Amen. Und das möchte ich auch euch so zusprechen und euch wirklich ermutigen, wirklich stark zu bleiben in Gott. Und der Heilige Geist ist in euch. Er wird euch führen und zeigen, was das Reich Gottes ist, was gesund ist, was gottgemäß ist und was das Reich der Finsternis ist, wo Verführung ist, wo es zum Bösen hinführt. Der Heilige Geist gibt euch diese Gnade zu unterscheiden. Amen. Und ich wünsche euch und ich wünsche uns allen, dass wir mitten in einer Welt, die Gangnam-Style und Jingle Bells singt, dass wir dann singen. Was haben wir gesungen? Ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich stehe vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Mit Christus in uns haben wir alles, was wir körperlich von der Versorgung, materiell und so weiter brauchen. Er wird für uns sorgen, was wir emotional für unsere Seele in unseren Beziehungen brauchen. Und auch geistlich ist er unser Versorger. Amen. Jetzt möchte ich uns einladen zum Abendmahl. Im Abendmahl begegnen wir Christus. Christus, der sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz. Christus, der für unsere Schuld bezahlt hat. Christus, der uns erlöst hat von der Macht der Sünde, von der Knechtschaft. Ohne Christus nehmen wir uns immer nur vor, besser zu werden, bestimmte Dinge hinter uns zu lassen. Und doch müssen wir merken, dass wir aus eigener Kraft uns nicht verändern können. Die Einladung ist für all diejenigen, die sagen, ich brauche Jesus Christus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Kraft, um siegreich zu leben. Nein, ich will nicht sündigen. Ich will nicht in der Gottesferne bleiben, sondern ich will reingewaschen werden durch das Blut Jesu. Und ich will die Kraft empfangen, um nun siegreich zu leben in dieser Woche. Siegreich zu leben in dieser Welt, in den verschiedenen vielen Anfechtungen, die mir täglich auch begegnen. Im Abendmahl empfangen wir die Kraft, die in dem Blut Jesu ist. Amen. Im Abendmahl empfangen wir die Kraft, die in dem Leib Jesu ist. Wir gehören zu ihm. Wir gehören zu seinem Leib. Er ist unser Brot des Lebens. Amen. Er will für uns sorgen. Amen. Das Abendmahl ist auch das Abendmahl der Gemeinschaft. Im Abendmahl anerkennen wir, dass wir einander brauchen. Gerade in einer Welt, wo viele Anfechtungen sind, in einer Welt, wo so viel auf uns eindringt, brauchen wir Christus, die Kraft des Blutes Jesu, die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir brauchen auch einander. Amen. Deswegen steht auch im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, mit mir ist alles toll und wunderbar, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber aufrichtig sind und unsere Verfehlungen, unsere Sünden, unsere Kämpfe auch voreinander bekennen, dann ist die Kraft des Blutes Jesu mächtig da und sie reinigt uns von jeder Schuld und von aller Ungerechtigkeit. Amen. Also auch das anerkennen wir im Abendmahl. Wir brauchen einander. Wir brauchen unsere Hausgruppen und die Hausgruppenleiter, die wir auch mal anrufen können in Anfechtung und sagen, ich habe da und da die Anfechtung. Ich habe blöde Gedanken, die gehen mir auch nicht aus dem Kopf. Kannst du für mich beten? Oder ich bin kurz davor, in die und die Sünde zu fallen und ich merke, ich will das nicht, aber kannst du für mich beten? In dieser Weise brauchen wir einander. So können wir in Anfechtungen widerstehen und siegreich sein. Und was passiert dann? Gott sendet seine Engel, die uns dienen, die uns versorgen, die unsere Bedürfnisse ausfüllen. Amen. Und diese Bedeutung des Abendmahls wollen wir jetzt auch empfangen. Und meine Ermutigung für jeden auch nochmal, um in der Herrlichkeit Gottes zu leben, um siegreich zu sein, um Anfechtungen zu überwinden, brauchen wir einander. Wir brauchen unsere Jugendgruppe, wir brauchen unsere Teenagergruppe, wir brauchen unsere Eltern als Kinder und wir brauchen einander. Wir brauchen unsere Hausgruppe, wir brauchen unsere Dienstgruppe und es ist so wichtig, dass wir da ehrlich und aufrichtig sind und auch über unsere Schwachheiten, unsere Kämpfe reden und dann zusammen beten und als Befreite und gestärkt gehen. Amen. Okay, gut, dann möchte ich diejenigen nach vorne rufen, die jetzt das Abendmahl auch austeilen werden. Halleluja. Und zwar machen wir das so,